ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Die große Frage, so heißt ein Kinderbuch, das Dirk Pörschmann besonders mag. Die große Frage heißt, warum bin ich auf der Welt? Die Katze antwortet, um zu schnurren, der Pilot antwortet, um die Wolken zu küssen und der Tod antwortet, du bist da, das Leben zu genießen. Und diese Antwort gefällt Ihnen besonders gut. Warum?
Naja, weil uns der Tod mit seiner Begrenzung, die er dem Leben setzt, ganz deutlich macht, dass wir da sind, um das Leben zu lieben, und das bedeutet, dass wir uns intensiv mit dem Leben auseinandersetzen, dass wir diese einmalige Chance nutzen und leben in der ganzen Vielfalt, mit Freude, mit Verlusten, mit Fehlern, mit Erfolgen, das ganze Paket, sodass wir dann am Ende unseres Lebens, wenn wir eine Sterbesituation haben, in der wir noch reflektieren können, sagen können, ja, ich habe gelebt und es war gut so.
Dirk Pörschmann, Leiter des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, das einzige weltweit, das sich ausschließlich mit Tod und Bestattung beschäftigt. Er ist mein Gast heute im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich bin Vera John, herzlich willkommen.
Hallo Frau John, schön, dass wir uns hier begegnen.
Finde ich auch. Museum für Sepulkralkultur ist ja ziemlich abstrakt, dieser Begriff. Warum nennen Sie es nicht einfach Museum für den Tod oder Museum rund um Bestattung?
Naja, das ist ja vor meiner Zeit entstanden, dieser Name, 1992 gegründet. Museum für Sepulkralkultur. Eigentlich ist Sepulkralkultur auch ein weißer Schimmel, weil im Sepulkrum, da kommt es nämlich her, im Grab, in den Ritualen rund um das Thema Bestattung steckt die Kultur drin. Man hat es damals sich dafür entschieden, um ihm auch ja was Professionelles zu geben. Denn es gab große Widerstände. Und so banal ein Museum für den Tod, das wäre, glaube ich, Anfang der 90er noch nicht gegangen. Denn man hat damals eben auch bis zum Museumsverband Hessen, zum damaligen Leiter, man konnte sich nicht vorstellen, dass man dem Tod ein Museum baut. Von daher war die Betonung eben auf die Kultur des Umgangs mit Bestattung, mit Trauer und mit Gedenken.
Also das war auch der Widerstand, dass man dem Tod kein Museum bauen kann, oder wie?
Ja, ich sehe die Widerstände. Natürlich in den 80ern, da sind Menschen in den entsprechenden Institutionen, in Vorständen und so weiter, dieses Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration, die ein Übermaß an Sterben, Tod und Trauer hatten. Und da gibt es große Widerstände in dieser Zeit. Die Hospizbewegung beginnt Mitte der 80er in Deutschland verspätet. Da bricht was langsam auf. Und dann ist es eigentlich auch ganz passend, dass in dieser Zeit dieses Museum entsteht. Auf der anderen Seite ist es bis heute das Einzige geblieben.
In der Ausstellung sind unter anderem wunderschön behauene Grabsteine zu sehen, Särge, Leichenkutschen. Es wird erklärt, wie mit den Toten in unterschiedlichen Kulturen umgegangen wird. Warum sollten wir darauf schauen?
Weil uns das zu Menschen macht, weil es etwas über unser Menschsein erzählt. Alle Menschen in allen Kulturen zu allen Zeiten haben ihre Toten bestattet. Das ist eine anthropologische Konstante.
Das ist auch was, was uns quasi vom Tier unterscheidet,
genau,
dass wir bestatten.
Genau, dass wir eine besondere Bestattungskultur entwickelt haben und dass wir die pflegen. Und die ist so vielfältig, wie man sich das nur irgend vorstellen kann, wenn man über die Jahrtausende geht und wenn man auch jetzt noch auf unserem Globus schaut. Von daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, dass das nicht nur eine reine Entsorgung ist, weil das ist es auch. Ne? Was macht man mit der Leiche? Wir können sie ja nicht einfach liegen lassen, irgendwas muss passieren. Sondern dass es ein kultureller Umgang ist, der uns ermöglicht, mit Ritualen ja diesen Schock des totalen Verlustes, der Ohnmacht, des Gefühls der Ohnmacht, der tatsächlichen Ohnmacht, denn ich kann nichts mehr ändern, da ist jemand gestorben und ich kann es nicht verhindern, ich kann es nicht ändern, sich dem zu stellen und wieder auch in so Form von Selbstermächtigung zu kommen, etwas zu tun, die Leiche zu waschen, die Liebe eigentlich zu übertragen, die ich an den lebenden Menschen hatte, die ich gespürt habe, übertragen nun auf einen leblosen Körper, die sterblichen Überreste.
Das fand ich auch ganz spannend, als ich in der Ausstellung war. Eben, da wird beschrieben, die Riten eben der Muslime, dieses Waschen der Leiche, dass es eben auch ganz viel so mit Liebe zu tun hat und Hingebung und sich wirklich nochmal um diesen Toten zu kümmern. Kann man das auch so für andere Kulturen sagen?
Ja, ich glaube, das ist die Essenz auch. Wir übertragen die Liebe zu einem lebenden Menschen auf die Leiche. Das ist natürlich was anderes. Ich nehme immer das Beispiel, wenn ich jetzt hier umfallen würde mit einem Herzinfarkt und mein Körper würde da liegen, das wäre ja nicht mehr ich. Irgendwas ist passiert. Trotzdem sehen wir ja noch in der Leiche denjenigen, den wir mal gekannt, geliebt und geehrt haben. Und so wie wir uns dann der Leiche widmen, so wie wir sie nochmal schön machen, aufbahren, waschen, so wie das über Jahrtausende der Fall war, bis die Dienstleistungsgesellschaft in unserer Kultur uns da vieles abnimmt, zeigen wir einfach nur mal eine große Wertschätzung diesen Menschen gegenüber und treten selbst in einen Trauerprozess ein, um dieses Unvorstellbare, was da passiert ist, was ich eigentlich nicht verstehen kann. Aber ich kann es begreifen, nämlich an der Leiche, das zu verarbeiten. Begreifen im Sinne von, ich fasse sie an, ich spüre die Kälte, ich mit all meinen Sinnen realisiere ich, da ist etwas passiert und es wird nie mehr so sein, wie es mal war.
Sie haben es eben schon gesagt, die Dienstleistungsgesellschaft hat uns da einiges abgenommen. Auch wenn man durch die Ausstellung geht, merkt man, in früheren Zeiten war der Tod doch sehr viel präsenter als heute. Wir können ihn ja eigentlich quasi komplett aus dem Weg gehen. Wir sehen keine Leichenwagen mehr oder sehr selten. Viele gehen nie auf den Friedhof. Also viele haben sich da schon sehr entkoppelt.
Klar, früher wurden die Leichen nicht mal in Särgen, sondern teilweise auch in Tüchern durch die Straßen getragen zum Kirchhof. Der Kirchhof ist bei der Kirche und die steht im Zentrum einer Siedlung. Irgendwann wandern die Friedhöfe in die Randbezirke. Es ist nicht mehr so deutlich, was da passiert. Es gibt keine Leichenprozessionen mehr. Von daher, stimme ich Ihnen zu. Der Tod und vor allen Dingen die Leiche ist nicht mehr so in ihrer Sichtbarkeit da. Es wird nicht mehr aufgebahrt. Es war früher üblich, dass man zum Sterbenden hinging, um sich zu verabschieden, dann nochmal zur Leiche hinging. Alles Dinge, die man heute in einer Selbstverständlichkeit nicht mehr machen würde. Und da ist vielleicht der größte Unterschied zu der Zeit vor der Dienstleistungsgesellschaft. Wir sind von der Leiche entfremdet. Es entstehen Ängste, die damit einhergehen, weil wir eben nicht wie früher schon die Kinder, weil wir eben nicht die Erfahrung machen, dass an einer Leiche nichts Gefährliches ist, sondern es einfach nur die sterblichen Überreste eines Menschen sind, den wir ehren.
Ich kenne das aus meiner Kindheit. Mein Opa ist gestorben, als ich 4 war. Meine Eltern wären nie auf die Idee gekommen, meine Schwester und mich mit zur Beerdigung zu nehmen. Die wollten uns irgendwie schützen vor diesem Tod, vor diesem Friedhof, vor dieser Trauer. Hätten sie das vielleicht doch tun sollen, uns mitnehmen?
Auf jeden Fall hätten sie das tun sollen. Denn was gibt es denn da zu schützen in dem Sinne? Es sind die eigenen Ängste ihrer Eltern, die sich dann übertragen auf sie als Kind, auf die Kinder in der Erziehung. Kinder lernen vor allen Dingen durch Nachahmung. Und wenn sie die Erfahrung machen, wie wir mit einem toten Menschen umgehen, mit einem toten Körper, dann hat es nichts Beängstigendes, sondern das zeigt eben, wie das Leben ist. Und das kann man nicht nur beim Haustier sehen oder bei der Pflanze, sondern das kann man auch beim Großvater sehen oder bei anderen Verwandten. Und da ist eigentlich nichts, wovor man ein Kind schützen müsse oder auch schützen kann. Im Gegenteil, ich glaube, wenn man diese Auseinandersetzung, diese natürliche Auseinandersetzung nicht pflegt, dann werden Ängste entstehen. Denn wenn ich jemanden vor etwas schützen will, dann ist da ja irgendwas Gefährliches. Und das baut ja eigentlich eine Fantasie auf bei demjenigen, der vermeintlich geschützt wird. Und dann entstehen falsche Eindrücke und Ängste.
Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, in den 80ern, 90ern, auch als dann das Museum entstanden ist, 92 wurde es ja eröffnet, da war diese Verdrängung noch größer als heute. Also es hat sich ja schon auch ein bisschen was getan in den letzten Jahrzehnten, Hospizbewegung oder Stichwort Corona, dieses wir können nicht zu unseren sterbenden Menschen gehen. Würden Sie das auch so sehen, dass wir da offener geworden sind?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Auch medial offener. Das Museum wird ja von einem Verein getragen, der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal. Und da sind wir auch mit den Praktikern zusammen rund um das Thema Sterben und Tod und nehmen wahr, dass es einfach auch viele junge Menschen gibt, die sich ganz bewusst dazu entscheiden, ganz praktisch als BestatterInnen oder als DesignerInnen zu arbeiten und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist ein Generationswandel und das ist gut so. Ob das jetzt schon ein Trend ist, das würde ich nicht sagen, aber es ist deutlich erkennbar.
Was meinen Sie, woran liegt das?
Naja, ich glaube, dass diejenigen, die eben, und da denke ich jetzt noch an meine Tante, die ist 1929 geboren und lebt noch, die hat ein Übermaß an Leid und Tod erfahren in einer Zeit, wo auch keine Verarbeitung stattfand, dass dann, glaube ich, die Reaktion bei vielen, vielen Menschen kam in unserer Kultur, in unserem Land. Das muss man wegschieben, damit kann man sich nicht auseinandersetzen. Das ist zu schmerzhaft. Wenn ich da reingehe in diesen Schmerz, dann komme ich da nie mehr raus, dann bricht mein Alltag zusammen. Und ich glaube, dass eben meine Elterngeneration davon noch stark betroffen ist. Ich bin 1970 geboren. Auch ich bin davon noch betroffen, denn als meine Großmutter starb 1984, war ich zwar bei der Beerdigung, aber ich sollte sie nicht mehr sehen, sollte sie so in Erinnerung behalten, wie sie war. Also ich sollte sie nicht als Leiche sehen. Was mir bis heute auch ja Schwierigkeiten tatsächlich bereitet. Und unsere Kinder und Kindeskinder, glaube ich, verstehen immer mehr, dass wir eigentlich wieder dahin zurück müssen, wo wir als Menschen herkommen.
Wieso bereitet Ihnen das Schwierigkeiten, dass Sie Ihre Oma als Leiche nicht gesehen haben?
Sie war eigentlich so wichtig für mich wie meine Mutter. Und dass ich sie nicht zu dem damaligen Zeitpunkt tot sah, hat sofort zu dem Gefühl geführt, was ist denn da passiert? Ich kann es nicht verstehen. Ich erinnere mich, dass ich dann direkt sie ist morgens früh verstorben, 6:30. Ich war in der Schule, ich kam von der Schule nach Hause, wusste das schon, bevor ich in die Schule ging, und habe dann sofort Fotos rausgeholt und habe mir die lebende Oma noch angeguckt. Mhm. Aber ich hätte auch das Bild der toten Großmutter gebraucht, um noch konkreter zu verstehen, dass da ein Abschied für immer ist.
Um auch abschließen zu können.
Um abschließen zu können. Abschließen zu können und auch mit etwas beginnen zu können, denn nämlich auch mit einem Trauerprozess. Und das ist ja auch was über Generationen stecken bleiben kann. Der Vater meiner Mutter ist gestorben, da war er Anfang 30, meine Mutter war 2,5, der war einfach weg. Niemand hat mehr in ihrer Familie darüber gesprochen, dass ihr Vater tot ist. Keine Auseinandersetzung. Und da sind wir heute, glaube ich, einfach aus psychologischer Sicht, Betrachtungsweise viel besser aufgestellt, um sowas zu kommunizieren und darüber zu sprechen und dann auch zu verarbeiten.
Ihr erster Musikwunsch ist ein Lied von der spanischen Sängerin Maite Martin, No pensar nunca en la muerte. Übersetzt heißt das, denke nie an den Tod. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, dass es Sinn macht, an den Tod zu denken. Wie passt das jetzt zusammen, dieser Wunsch und unser Gespräch?
Naja, ich glaube, dass in diesem Lied die Unmöglichkeit nochmal thematisiert wird. Wenn ich sage, stellen Sie sich hier einen weißen Elefanten im Raum vor oder stellen Sie ihn sich nicht vor, Entschuldigung, dann sieht man ihn schon. Man kann nicht über den Tod nachdenken. Trotzdem gibt es natürlich Situationen, wo wir ihn fernhaben wollen, wo wir einfach nur das Jetzt genießen wollen und das auch können. Aber gerade in den schönsten Momenten schwingt ja auch immer eine große Melancholie mit. Und da schwingt schon der Abschied mit im Sonnenuntergang, im Blick aufs Meer. Die Dinge enden ja permanent. Es ist ja nicht nur das Leben endet. Und ich glaube, da spielt dieses Lied in einer großartigen Weise drauf an.
Pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece, ver toda la mar de frente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente y morirme de repente el día menos pensado y es en el que pienso siempre. Pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece, ver toda la mar de frente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente y morirme de repente el día menos pensado hizo siempre.
No pensa nunca en la muerte, denke nie an den Tod. Das Lied von Maite Martin hat sich Dirk Pörschmann gewünscht. Er denkt täglich an den Tod, denn Dirk Pörschmann leitet in Kassel das Museum für Sepulkralkultur, der Kultur des Todes, Bestattens und Trauerns. Mein Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Vera John und die Folge können Sie jederzeit nachhören in der ARD Audiothek. Herr Pörschmann, wenn Sie Ihre Tochter zum Kindergarten bringen, dann würden Sie nie einfach nur schnell Tschüss sagen. Warum?
Weil ich ja nie weiß, ob wir uns wiedersehen. Also jeder Abschied, wir sagen auf Wiedersehen, haben wir natürlich alle die Hoffnung in uns, aber wir wissen es nicht. Und ich glaube, auch wenn einem das nicht immer gelingt, in der Alltagshektik sich auf den Abschied zu konzentrieren und zu sagen, das ist ein Moment, der wichtig ist, weil es könnte unser letzter gemeinsamer Moment gewesen sein, ohne dass das eine Schwere hat, sondern man freut sich, dass man sich hat, dass man sich verabschiedet, man freut sich auf ein Wiedersehen, aber man macht es eben bewusst und nicht nebenbei, sondern nach dem Motto, wir sehen uns ja eh wieder. Weil da glaube ich, dass wenn man sich nicht wiedersehen würde, hätte man, glaube ich, lebenslang auch daran zu tragen, dass man diesen letzten Moment nicht irgendwie nochmal klein, wenigstens ganz klein gefüllt hat.
Kann ich verstehen, wobei ist es nicht auch sehr stressig, jedes Mal zu denken, es könnte das letzte Mal sein?
Nee, das muss man ja nicht dann jedes Mal denken, sondern wenn man sich damit einmal auseinandergesetzt hat und sagt, Abschiede sind für mich wichtig, dann kann man die ja dann in der Intensität ein bisschen einfach erhöhen.
Hm. Wenn Sie im Urlaub sind oder auf einer Party und jemand fragt Sie, was machen Sie beruflich, antworten Sie dann immer ehrlich oder sagen Sie auch manchmal gar nichts oder was anderes, weil sie keine Lust haben, ständig übers Sterben zu sprechen. Also vielleicht will man ja auch mal davon los.
Das hängt zum einen natürlich von der inneren Verfassung ab. Das hängt auch von den Menschen ab, mit denen man sich umgeben hat, ob man da Lust hat, jetzt länger einzusteigen, weil klar ist, wenn man das thematisiert, gibt es ein großes Interesse und das ist ja auch schön so. Deswegen übe ich diesen Beruf ja auch aus. Es ist ja etwas, was mich selbst bereichert, mit anderen darüber zu kommunizieren. Ich lerne ja selbst etwas dabei. Es ist ja nicht so, dass ich da stehen würde und doziere, sondern es ist ja immer ein Austausch und wir sind alle Expertinnen und Experten, wenn es um das Thema Sterben, Trauer, Tod, Verluste geht, weil wir alle Menschen sind. Von daher finde ich das meistens bereichernd und kommuniziere das auch, was ich so mache.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, das war so ein Gedanke, so ein Dreh, den ich aus dem Gespräch mitgenommen habe?
Vielleicht bei Themen, die nicht einfach sind. Ja, also gerade beim Thema Suizid werden ja eine große Ausstellung dazu gemacht. Innerhalb des Themas Suizids, das Thema Sterbehilfe. Da habe ich in vielen Gesprächen am Rande der Ausstellung oder auch im Privaten viel gelernt, weil ich persönlich in meinem Umfeld bisher noch nicht intensiv davon betroffen war. Und da ist es einfach so, dass man bei 10.000 Menschen, die sich jedes Jahr das Leben nehmen in unserem Land, merkt man, dass man doch immer wieder auf Menschen trifft, die aus ihrem Erfahrungsschatz berichten können. Und von dem Erfahrungsschatz profitiere ich natürlich auch.
Das heißt, Sie fassen da auch ganz heikle Themen an. Es geht eben nicht nur darum, Särge auszustellen oder Grabmale, sondern auch wirklich über diese existenziellen Dinge nachzudenken, bis hin zu Suizid oder eben Sterbehilfe. Wie kann ich mir diese Ausstellung vorstellen? Wie war das?
Es war vielleicht die schwierigste Ausstellung, die wir in 33 Jahren Museum für Sepulkralkultur gemacht haben, weil es wirklich ein tabuisiertes und vor allem stigmatisiertes Thema ist. Wir haben das zusammen mit der Uni Kassel gemacht, mit Reinhard Lindner, einem sehr bekannten Suizidologen und mit Studierenden haben wir über mehrere Semester diese Ausstellung vorbereitet mit einem breiten wissenschaftlichen Beirat aus dem ganzen psychosozialen und medizinischen Bereich und haben lange diskutiert, was zeigt man denn da? Wir wollen ja nicht die Relikte des Suizids zeigen. Wir zeigen keinen Strick, keinen Revolver, weil wir auch nicht triggern wollen, weil wir nicht wollen, dass eine Identifikation stattfindet. Also hatten wir uns entschieden, dass wir eigentlich Atmosphären sichtbar machen. Wie fühlt sich jemand, der suizidal ist? Wie fühlen sich Angehörige, die jemanden durch Suizid verloren haben, um darüber ins Gespräch zu kommen? Mit Kunstwerken haben wir das versucht. Natürlich haben wir auch informiert, erstmal aufgeklärt über die reinen Fakten. Wie sind die Verteilung, welche Geschlechter, welche Altersklassen und so weiter. Aber dann waren die Kunstwerke eigentlich immer wieder so Momente des Durchatmens und das eine ästhetische Erfahrung, die man macht, wenn man ein Kunstwerk betrachtet, ermöglicht einem eben auch nochmal einen anderen Standpunkt einzunehmen. Also von Donna J. One, eine Frau, eine Fotografin aus den USA, die selbst nach der Entbindung ihrer Tochter depressiv wurde und auch suizidal, die hat dann, nachdem sie über Therapie diese Depression überwunden hatte und ihre Suizidalität, ging die genau auf die Brücken, wo sie überlegt hatte, ob sie da vielleicht runterspringt und hat da Fotos gemacht. Das sind aber sehr ästhetische Fotos, die eigentlich ins Meer und in die Landschaft schauen. Und wenn man dann den Hintergrund kennt, wenn man weiß, was das bedeutet, was so ein Hotspot auch sein kann, wie die Golden Gate Bridge in den USA, wo sie auch fotografiert hat, dann vermittelt sich etwas über ein Kunstwerk und über ein Gefühl, das sich in dem Bild dann auch manifestieren kann.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme als Besucherin in so eine Ausstellung, da können ja auch sehr starke Gefühle hochkommen, erst recht, wenn ich vielleicht sogar betroffen bin, weil ich jemanden kenne, der Suizid begangen hat oder eben auch solche Gedanken hatte. Wie fangen Sie das auf?
Also in der Suizidausstellung hatten wir tatsächlich Studierende der Psychologie und der sozialen Arbeit, die wurden ausgebildet für eine Erstberatung und die sind mit wachen Augen und Ohren durch diese Ausstellung gegangen. Und in der Tat war es so, dass, und das kennen wir eigentlich nicht aus unserem Haus, dass Menschen wirklich schluchzend durch unsere Räume gingen. Und das war sehr bewegend und dann hat man sie eben dann auch angesprochen in der Professionalität der Beraterinnen und Berater, die da unterwegs waren. Und daraus sind interessante Gespräche entstanden. Das Ganze wurde evaluiert, da sind Abschlussarbeiten entstanden. Also da haben auch die Studierenden der Psychologie sehr davon profitiert. Das war ein Angebot, was wir jetzt speziell für die Suizidausstellung entwickelt haben.
Umgekehrt wird in Ihrem Museum aber auch getanzt und das passt zu Ihrem nächsten Musikwunsch, nämlich Marvin Gaye und Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, und wir tanzen jetzt uns erstmal ein bisschen dahin.
You don't have to worry, 'cause baby, there's
sehr schön zum Mitgrooven. Was bedeutet Ihnen dieser Song?
Naja, wenn man sich so viel mit dem Ende des Lebens auseinandersetzt, dann braucht es die Liebe. Liebe und Tod sind zwei Extreme, die zusammengehören ein Stück weit auch. Die sind der Kunst in vielerlei Hinsicht zeigen und natürlich auch in der Popkultur. Und wenn das wie in dem Fall dann auch noch so gut und tanzbar rüberkommt, die Liebe ist mir wichtig.
Wir haben eben schon gesagt, bei Ihnen wird auch getanzt im Museum für Sepulkralkultur, also einem Museum, das sich eigentlich um Tod und Bestatten kümmert. Wann tanzen Sie dort?
Ja, wir tanzen beim Dia de los Muertos, der immer an Allerheiligen bei uns stattfindet. Also wir machen das alle 2 Jahre, weil es ein relativ großer Aufwand ist mit der mexikanischen Gemeinde zusammen. Kommen so 400 Gäste, Mariachi-Band, ja, da geht es sehr lebendig zu. Wir haben das schon gemacht bei einer Ausstellungseröffnung von Skulpturen von Stefan Balkenhol mit einer Balkan-Brass-Band, bis wir wirklich geschwitzt haben zwischen den Grabsteinen. Das ist ja das Schöne, dass dieser Ort, und das habe ich von Anfang an gemerkt, dass die Omnipräsenz des Todes mit all den Exponaten, die wir da haben, dass die eigentlich die Lebensgeister weckt bei den Menschen.
Aber trauen sich die Menschen das denn? Oder brauchen die erstmal so einen Schubs? Also ich stelle mir, also im Museum tanzen ist ja eigentlich schon mal so ein bisschen tabu. Und dann auch noch eben in einem Museum, wo ich eben zwischen Grabsteinen tanze?
Ja, das braucht ein bisschen den Vortänzer. Wir hatten eine Ausstellung zu Särgen aus Ghana. Da war die Botschafterin aus Berlin da. Die schnappte dann mich und fing mit mir an, weil wir eine Band aus Ghana da hatten. Und dann ging's los. Also, aber das braucht nicht viel. Tatsächlich, es braucht nicht viel. Und das empfinde ich auch als außergewöhnlich. Wir sind kein Haus des Smalltalks, des sozialen Shishi, wo man hingeht wegen des Sehen und Gesehenwerdens, sondern da ist man sehr schnell eben beim Existenziellen und öffnet sich da und öffnet sich aber auch in seiner Emotionalität, im Positiven, eben auch im Tanzen dann.
Sie haben ja auch eben über den Dia de los Muertos gesprochen, der eben in Mexiko gefeiert wird. Da wird auf Friedhöfen gegessen und getanzt. Es gibt irgendwie Schokolade, ne, in Totenschädelform und ähnliches. Was können wir denn von anderen Kulturen über den Umgang mit dem Tod lernen? Weil das ist ja wirklich ein ganz anderes Extrem als bei uns.
Ja, aber es findet an Allerheiligen und Allerseelen statt. Ne? Ist es bei uns in einer anderen Weise, dass wir das feiern, aber der Ursprung ist dasselbe. Das ist das Gedenken an diejenigen, die nicht mehr da sind, an die Ahnen. Und auch das gibt's in allen Kulturen in unterschiedlichster Form, bis dahin, dass man wirklich die Leichen rausholt und mit denen nochmal feiert.
Okay, wo ist das?
Bei den Toraja auf Sulawesi in Indonesien. Ja, da werden die nochmal rausgeholt, da werden Selfies gemacht, die sind mumifiziert, die sind also in überirdischen Gruften. Und dann nimmt man die noch tatsächlich in ihre Mitte. In Mexiko ist es dann so, dass man sie einlädt, symbolisch zu Hause eine Ofrenda baut, die besonderen Essen, die sie geliebt haben, ihnen macht und dann eine Nacht mit ihnen gemeinsam auf dem Friedhof dann verbringt. Und das zeigt einfach die starke Verbundenheit, die wir Menschen mit denen haben, die nicht mehr da sind.
Sie haben früher immer gesagt, Sie hätten keine Leichen im Keller. Stimmt aber gar nicht.
Ja, das stimmt tatsächlich nicht. Wir haben bei uns eine Kinderleiche gefunden, eine mumifizierte Leiche aus dem Jahr 1806, ist 6 Monate alt geworden und die war gut eingepackt mit Textilien und diese Textilien stammen von Leichen von der Familie von Stockhausen. In Trendelburg wurde Mitte der 70er Jahre eine Gruft aufgelöst und die fantastischen Übersärge aus Holz kann man heute noch bei uns im Museum sehen. Und die Leichen wurden dann im Krematorium in Kassel verbrannt und in einem Sarg dann in Trendelburg am Friedhof beigesetzt. Warum dieses 6 Monate alte Kind nicht mit verbrannt wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist für uns natürlich eine interessante Situation, mit der wir uns auseinandersetzen wollen. Auch in unserer neuen Dauerausstellung, die wir konzipieren, einfach mit der Frage, kann man das zeigen? Ja, also Mumien in vielerlei Hinsicht werden ja gezeigt, aber wie zeigt man es so, dass es nicht in Anführungszeichen pornografisch wird? Ja, also dass man sozusagen die Seelust der Menschen daran nur befriedigt, sondern gibt es etwas, was man lernen kann? Wir haben auch ihren Sarg, also man könnte zeigen, wie man ein adliges Mädchen, das mit 6 Monaten gestorben ist, eben im frühen 19. Jahrhundert bestattet hat. Ja, man kann, da sind wir gerade dran, auch zu klären, woran ist dieses Kind gestorben. Auch da kann man sozusagen wissenschaftlich aufklären.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie planen eine neue Dauerausstellung. Die jetzige ist, glaube ich, die damals von der Eröffnung des Museums noch stammt, 1992 mit gewissen Änderungen. Was soll im Vordergrund dieses neuen Konzepts stehen?
Also unsere Dauerausstellung dauert zu lange, weil wir ein kleines Team sind und über 130 Sonderausstellungen gemacht haben in den über 30 Jahren und dann die Dauerausstellung einfach immer hinten anstand. Und so hat die sich ein Stück weit wegentwickelt, eigentlich auch von dem, was wir heute mit Bestattungskultur sehen. Und das Thema Suizid zum Beispiel kommt überhaupt nicht vor in der Dauerausstellung. Organspende, wann ist ein Mensch tot? Ja? Hm. Wir haben eine große Ausstellung zum Thema Scheintod gemacht zum Beispiel. Da ist es ja die große Frage, woran erkenne ich, dass ein Mensch wirklich tot ist?
Und ist ja auch sehr angstbehaftet, ne? Dieses, ich könnte im Sarg sein und beerdigt werden und wache dann nochmal auf.
Genau,
ne? Das ist ja auch so eine Horrorgeschichte eigentlich.
Ja, große Hysterie dann auch des 19. Jahrhunderts, die aber auch viele Konsequenzen hatte, auch ganz praktische Konsequenzen mit den Leichenhäusern, die dann gegründet wurden. Also es gibt vieles, was uns heute eigentlich bedrängt, weil wenn ich auf die Organspende schaue, dann ist es ja der Punkt, bin ich tot oder bin ich nicht tot? Was heißt das? Ich bin gehirntot, aber mein Körper ist noch an den Maschinen dran, sonst kann ich ja nicht die Organe entnehmen. Also wir müssen gucken, dass wir solche aktuellen Themen reinnehmen und dass wir etwas umfassender eben die Kulturen auch betrachten, die heute in Deutschland, hauptsächlich bei uns, weil so viel Platz haben wir auch nicht in unserem Museum, ihre Toten bestatten. Denn die bringen ihre Bestattungskulturen mit, die stoßen hier auf Grenzen, auf Gesetze, die ihnen dann auch nicht ermöglichen, so zu bestatten und so ihre Rituale zu gestalten, wie sie das in ihren Heimatländern gewohnt sind. Da finden natürlich auch Anpassungsprozesse statt und das wollen wir in der größeren Offenheit dann eben auch präsentieren.
Können Sie ein Beispiel nennen, wo so eine Kultur ist, die hier an die Grenzen stößt?
Naja, versuchen Sie mal hier als Hindu eine offene Feuerbestattung zu machen. Ja. Es gibt immer noch viele Kommunen und Gemeinden, die keine muslimischen Grabfelder haben, wo es also nicht möglich ist, sarglos zu bestatten mit einer Ausrichtung Richtung Mekka und.
Das eine ist, eine neue Ausstellung zu konzipieren, also eine neue Dauerausstellung, aber das Museum selbst muss auch dringend saniert werden. Warum? Was sind da so die größten Probleme?
Ja, leider ist der Neubau in Anführungszeichen von 1992 das Problem. Wir steuern auf eine Kernsanierung zu. Wir haben keine Außenverschattung mehr. Mit einer Südhanglage haben wir teilweise im Sommer schon 38 Grad gemessen, also 35 Wahnsinn. Grad Innenraumtemperatur sind eigentlich Standard im zweiten OG. Wir haben schon 38 gemessen. Das hält kein Besucher und kein Mitarbeiter aus. Von den Exponaten will ich gar nicht reden. Also da gibt es große Dringlichkeiten, die uns dann auch nicht ermöglichen, wirklich museal zu arbeiten, weil wir kriegen natürlich dann auch keine Leihgaben unter diesen Bedingungen, wenn wir unsere Klimakurven und Werte offenlegen. Also da muss etwas geändert werden, damit dieses Haus dann, in das es aber auch reinregnet, wenn Starkregen ist, stellen wir Eimer auf im Museum. Die Lüftungsanlage ist komplett ausgefallen, die Heizung war defekt, haben wir jetzt nochmal notdürftig repariert. Das zeigt einfach, dass das normale Haushaltsbudget des Museums innerhalb eines Jahres nicht so aufgestellt ist, dass man dann tatsächlich auch eine Immobilie fortlaufend instand halten kann, dass man überhaupt nicht an diesen Punkt kommt, wo es so dramatisch ist. An diesem Punkt sind wir aber schon weit über 10 Jahre und es ist wirklich notwendig, dass jetzt was passiert, weil viel, viel länger kann man das auch nicht mehr durchhalten.
Wenn nicht schnell saniert wird oder das Geld zusammenkommt, heißt das, das Museum könnte sterben?
Tja, das ist die Gefahr. Auch für unser Museum kann es ein Ende geben. Wir arbeiten daran, dass das nicht so ist. Da antworte ich immer mit Ernst Bloch, die Hoffnung ist ins Gelingen verliebt und nicht ins Scheitern. Aber wir sind natürlich abhängig. Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit Mitgliedsbeiträgen, die aber nicht so ein Museum tragen. Wir übernehmen ja eine öffentliche Aufgabe, eine gesellschaftsrelevante Aufgabe und dafür bekommen wir Steuergelder vom Bund, Land, der Stadt, auch den Kirchen. Und da muss gemeinsam eine Lösung gefunden werden, dass wir da wirklich auch in eine Zukunft gehen können, dass wir dieses Haus eben für die nächsten 30 Jahre fit machen können. Vor allen Dingen mit den Inhalten. Es nutzt mir ja auch nichts, ein gut saniertes Haus mit angenehmen Temperaturen zu haben und dann ist kein Geld mehr da, um die Dauerausstellung wirklich auf den Stand der Zeit zu bringen. Denn deswegen kommen die Menschen zu uns. Die wollen sich informieren, die wollen was lernen, die wollen unterhalten werden.
Carry Your Own Weight, trag dein Gewicht selbst, so heißt ihr nächster Musikwunsch von der mallorquinischen Sängerin Buika. Was verbinden Sie mit dem Lied?
Das ist ein guter Popsong, so fängt es eigentlich immer an. Ich höre Musik erstmal mit dem Bauch, wenn man so will.
Sie tanzen ja auch gern, wie wir erfahren haben.
Und wenn man dann noch realisiert, dass die Texte etwas transportieren, was auch eine eigene Wahrheit ist, dann ist es eben umso besser. Carry Your Own Weight, ne? Wir sind erstmal alle für unser Glück selbst verantwortlich.
You can run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from yourself. You gotta carry your own weight. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape, but at the end of the day, you gotta carry your own weight.
Ay, 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 pasa la vida.
You can run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from yourself. You gotta carry your own weight. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape, but at the end of the day, you gotta carry your own weight. Pasa la vida, sí, así. Pasa la vida, pasa. At the end of the day, you gotta carry your own way.
No good in enjoying waiting for me.
At the end of the day, you gotta carry your own way. 'Cause in life there will be suffering, no matter if you're running or looking for love. You may not get enough. It's an inside job and it'll make it tough. If you're rough around the edges, it'll clear it up. You can't hide, but you can seek. Remember that you're free. Nobody gonna give you what you need. At the end of the day, you gotta carry your own weight. You can run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from yourself. You gotta carry your own weight. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape, but at the end of the day, you gotta carry your own way. At the end of the day, you gotta carry your own. No matter which path you take when you roam, you gotta be okay with being alone. Your body is a temple, better make it your home. It's where your heart is beating. You're not the only one who's bleeding. All you need is the air you're breathing, and to just keep on believing in you, in everything you do. Then move aside and let the dream come through. If there's a part of you that wants it too, then you still got lots of God's work to do. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape. But at the end of the day, you gotta carry your own way. At the end of the day, you gotta carry your own way.
Früher wurden die meisten Menschen in Deutschland im Sarg in der Erde bestattet. Inzwischen gibt es immer mehr Feuerbestattung. Dirk Pörschmann, Sie leiten das Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Woher kommt denn dieser Wandel in der Begräbniskultur?
Ja, das ist ein interessantes Phänomen, vor allen Dingen in seiner Rasanz, ja, da die Zahlen so massiv gestiegen sind. Wir sind jetzt bundesweit bei rund 80%, also ungefähr 800.000 Leichen werden jedes Jahr in Krematorien Feuer bestattet. Früher war die Erdbestattung in unserer Kultur das Übliche. Das hat ökonomische Gründe. Es ist günstiger. Ich brauche auf dem Friedhof, wir haben einen Friedhofszwang, das heißt, ich muss auch die Asche auf einem Friedhof beisetzen. Ich brauche weniger Geld, um ein Grab zu erwerben. Ich kann anonym beisetzen, wenn ich das will. Dann gibt es ja auch Tendenzen zu, die teilweise rückläufig sind. Aber trotzdem, es ist ein ökonomischer Faktor. Ich glaube aber auch ein Stück weit, dass es die Entfremdung von der Leiche nochmal zeigt. Denn stellen wir uns vor, jemand stirbt zu Hause oder im Krankenhaus, der Bestatter kommt, die Leiche geht mit, wird vorbereitet, geht ins Krematorium. 2-3 Wochen später sind nur noch 3 Kilo Asche übrig. Das ist ja ein sehr beschleunigter Verwesungsvorgang, der da stattfindet. Da haben wir dann eben noch weniger mit der Leiche oder mit der Vorstellung der Leiche zu tun. Manche gruselt es auch als zukünftig Tote. Die Gespräche habe ich auch schon geführt. Ja, werde ich von den Würmern zerfressen, wenn ich da unten in der Erde vor mich hin modere. Also so ein natürlicher Verwesungsprozess sieht nicht schön aus. Vielleicht ist das auch in einer Kultur, die doch auch sehr auf Oberfläche setzt, auch keine schöne Vorstellung. Wobei auf der Tiefe von 1,80 Meter gibt es keine Würmer. Das übernehmen schon die Mikroorganismen in uns selbst, diesen Verwesungsprozess. Es sind vielfältige Gründe, die da mitschwingen. Das, was immer als erstes genannt wird, das sind die Finanzen. Aber ich glaube, das ist nicht immer die ganze Wahrheit, sondern da sind auch gesamtgesellschaftlich kulturelle Tendenzen, die dazu beitragen, dass eine Bestattungsform gerade eben Überhand gewinnt. Und das ist in vielen Kulturen so gewesen. Ne? Also bei den Römern war durchaus auch eine Erdbestattung vorhanden, war die Feuerbestattung die prägende, bis man den ganzen Mittelmeerraum abgeholzt hatte und kein Holz mehr da war. Ja, dann setzt ein Wandel ein, es wird viel zu teuer. Man macht also wieder eine Erdbestattung. Überhaupt hängen Bestattungsformen, und dieses ja immer Feuer, Erde, Wasser, Luft, also die Transformation des Körpers in einem der 4 Medien, das nennen wir Bestattung, hängt immer auch mit den Bedingtheiten zusammen. In Tibet kann ich kein Loch graben. Ich habe aber auch kein Holz, um eine Leiche zu verbrennen. Viel zu wertvoll. Ich muss mein Essen warm kriegen. Also hat sich dort die Himmelsbestattung, die Luftbestattung entwickelt, wo die Geier die Leichen sozusagen bestatten, in Anführungszeichen. Jetzt haben wir die Situation mit der Energiekrise, dass man sich natürlich auch fragen kann, warum brauchen wir denn irgendwie einen heißen Ofen mit über 800 Grad, wo ich dann wieder Energie verbrauche? Ich habe doch eigentlich schon genug Energie während meines Lebens verbraucht. Also ist dann doch vielleicht eine Erdbestattung in einer ökologischen Form dann vielleicht auch sinnvoller. Es sind viele Fragen, die auch diskutiert werden. Es gibt jetzt auch eine neue Form der Bestattung, eine Reerdigung, die man eigentlich als Erdbestattung sieht, aber als beschleunigte. So ein Kompostierungsverfahren, das gerade getestet wird, wo es 40 Tage dauert, bis dann eben nur noch die Knochen übrig sind.
Ja, habe ich, glaube ich, mal einen Bericht drüber gesehen. Dann werden die Leute auch so schön irgendwie in Blumen gelegt und dann aber eben, in so einem Schnellkompostierungsverfahren, zersetzt sich die Leiche. Bei der Asche denke ich manchmal, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man was von dem Verstorbenen behalten möchte. Also es gibt ja auch diese Tendenz, dass man die Asche nimmt und dann irgendwie einen Diamanten draus presst oder die Asche gerne verteilen möchte, irgendwie im Garten oder an einem Ort, wo man gern mit dem Verstorbenen war. Aber das ist ja theoretisch nach unserem Gesetz bisher nicht möglich, also nicht legal. Sollte es da vielleicht auch eine Lockerung geben, um da einfach ein bisschen mehr Vielfalt zuzulassen?
Also in Bremen, da ist es möglich, dass man sich im eigenen Garten zum Beispiel verstreuen lässt. Das ist eine Ausnahme, aber es gibt immer wieder Versuche, da den Friedhofszwang für die Urnen aufzuheben. Im europäischen Ausland ist es liberaler. Sie haben es erwähnt, der Diamant, den kann man sich in der Schweiz machen lassen. Da braucht man auch nicht die ganze Asche für, da braucht man nur ganz wenig Asche für. Man kann trotzdem noch die Urne auch beisetzen und hat trotzdem den Erinnerungsdiamanten. Aber es fehlt halt etwas Asche. Und warum ist es in unseren Gesetzen so geregelt, dass eine Ascheteilung nicht sein soll? Das hängt damit zusammen, dass das Feuerbestattungsgesetz von 1934, das eben die Zeit des Nationalsozialismus zurückreicht, da immer noch Antreiber ist, dass man damals gesagt hat, der Christ macht die Erdbestattung, wir als Arier, wir gehen durchs Feuer. Also man hat versucht, die Feuerbestattung zu nobilitieren und zu sagen, so wie ich mit der Leiche umgehe, muss ich auch mit dem Leichenbrand umgehen. Und wenn ich nicht der Leiche einfach einen Arm abschneiden kann und irgendeinem anderen anderen Verwandten mitgibt, der dann in Amerika bestattet, dann muss ich mit der Asche genauso umgehen. Und das ist bei uns in Deutschland eben immer noch so, in den meisten Bundesländern. Da wird sicherlich Lockerungen geben. Gleichzeitig kann man ja auch in Frage stellen, ob das so sinnvoll ist, diese Form auch der Privatisierung. Denn wem gehört denn eine Leiche? Wem gehört denn die Asche einer Leiche? Die Familien können da ja auch ganz unterschiedlicher Meinung sein. Dann sagt vielleicht ein Teil, ich möchte gern die Asche im Meer verstreuen. Die andere sagt, nee, die soll bitte hier auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt werden, weil ich diesen Ort brauche als Trauerort. Das sind natürlich dann auch Aushandlungsprozesse, die man führen muss und die teilweise dann auch die Gerichte dann beschäftigen.
Oder wo der Verstorbene sich vorher ganz eindeutig geäußert haben muss, damit klar ist, was er wollte, ja.
Was ja auch nicht immer der Fall ist.
Das stimmt. Wie würden Sie sich denn Ihr eigenes Begräbnis wünschen?
Also ich tendiere im Moment eindeutig zu einer Erdbestattung. Das hängt einfach damit zusammen, dass meine Erfahrung des Trauerns, wenn ich am Grab meiner Großmutter, meines Großvaters, meines Vaters stehe, ich eine größere Nähe spüre in der Vorstellung, dass ich weiß, da liegen die sterblichen Überreste. Hm. Die Asche ist mir zu abstrakt. Also das ist mir schon zu weit vom Körper weg. Von daher würde ich eine Erdbestattung präferieren.
Der Tod, der stellt uns ja am Ende auch immer vor die große Frage, was kommt danach? Mir fällt regelmäßig ein Gedicht von Rilke dazu ein, es heißt, die Blätter fallen. Ich zitiere jetzt nur mal die vier letzten Zeilen. Wir alle fallen, diese Hand da fällt und sieh die andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Was glauben Sie, fängt uns jemand auf?
Ich glaube nicht, dass uns jemand auffängt. Jemand nicht.
Kommt was danach?
Ich würde sagen, es gibt etwas wie einen kosmologischen Sinn, der sich darauf bezieht, warum überhaupt dieses Universum existiert und wir auf diesem Planeten als kleiner Teil. Das würde ich sagen. Ich würde auch sehen, dass die Natur an sich ein großer etwas Sinnhaftiges hat im Sinne von Werden und Vergehen. Aber ich glaube nicht im klassischen Sinn an die Auferstehung der Toten und daran, dass wir dann in irgendeiner Form an einem anderen Ort weiterleben. Das ist ja eine entscheidende Frage, die Sepulkralkultur prägt. Ne? Also mit diesem Beispiel, da ist auf einmal nur noch die Leiche da. Aber wo ist denn jetzt das, was diesen Mensch so lebendig machte? Das Leben ist ihm entwichen, die Seele oder wie wir auch immer das nennen wollen. Wo ist das denn hin? Das muss doch irgendwo sein. Es ist ja nicht mehr da. Und diese Frage, wohin gehen die Toten, haben auch alle Epochen und Kulturen beschäftigt. Und die Antworten darauf sind vielfältig. Aber die meisten Kulturen geben darauf auch Antworten. Und da gibt es mannigfaltige Bilder. Ich glaube, ein Stück weit werden wir in der Erinnerung der Menschen weiterleben, die uns gekannt haben, die uns geschätzt haben, die uns vielleicht geliebt haben. Und wenn die dann irgendwann tot sind, werden die Erinnerungen natürlich auch verschwinden. Also das ist ja auch so ein langsamer Prozess, wie wir dann sozusagen aus einer Zeit, wo wir noch nicht da waren, ist ja auch schwer sich vorzustellen, dass diese Erde mal existierte und man nicht da war. Aber genauso wird es dann auch wieder sein, wenn man nicht mehr da ist. Es ist vielleicht eine narzisstische Kränkung. Wie kann es denn sein, dass hier alles weitergeht und ich bin nicht mehr da? Aber das ist etwas, was wir oder wo wir zumindest in unserer Kultur ja auch die Möglichkeit haben, uns damit auseinanderzusetzen und das Leben ein Stück weit auch als ein Sterben lernen, als einen Umgang mit Verlust zu praktizieren, damit wir uns selbst ein Stück weit vorbereiten können.
Dirk Pörschmann, Leiter des Museums für Sepulkralkultur in Kassel. Er war zu Gast bei mir, Vera John, im Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie können die Folge jederzeit nachhören in der ARD Audiothek. Herr Pörschmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch.
Elevation of Love, das ist der letzte Song, den Sie sich gewünscht haben vom schwedischen S. Björn Svensson Trio. Warum der?
Ach, als ich meine Dissertation geschrieben habe, habe ich Esbjörn Svensson Trio rauf und runter beim Schreiben gehört. Das geht einem dann so richtig ins Blut in solchen intensiven Momenten. Und meine Partnerin und ich lieben Jazz und waren jetzt auch auf Jazzfestivals und haben da immer noch mal was ganz anderes erfahren. Von daher gibt es ganz vielfältige Erinnerungen an das Stück.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn Sie es sich aussuchen, wünschen könnten, wie soll die letzte Minute Ihres Lebens aussehen?
Ich glaube, im Kreise meiner Lieben.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.